NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Was haben Sevilla, Kansas City, Kingston und Hannover gemeinsam? Die Städte sind alle von der UNESCO zur City of Music ernannt worden. Im kommenden Jahr feiert Hannover schon sein 10-jähriges Jubiläum als UNESCO City of Music und sucht dafür Freiwillige. Dazu gleich mehr. Außerdem stellen wir Ihnen Schwätzer vor, so heißt das neue Buch des Niedersachsen Sven Fitzenmeier. Und wir schauen nach Braunschweig, da steht nämlich auf dem Campus der Technischen Universität ein Haus, das einfach wieder abgebaut werden könnte, wenn man es nicht mehr braucht. Das und mehr erwartet Sie heute im Kulturspiegel. Ich bin Martina Witt, schön, dass Sie mit dabei sind. Zwei Jahre ist es her, da sorgte der Niedersachse Sven Fitzenmeier mit seinem Debüt »Draußen feiern die Leute« für einiges Aufsehen. Jetzt ist sein zweiter Roman erschienen, »Schwätzer« heißt er. Darin geht es um zwei Freunde in Berlin, die etwas ziemlich Ungewöhnliches machen. Sie suchen Meteoritenteile. Dabei geraten sie in bisher unbekannte Subkulturen der Stadt. Danny Marcus Massalo hat das Buch gelesen und auch mit Sven Fitzenmeier darüber gesprochen.
Michael hat früher Drogen genommen, inklusive Beschaffungskriminalität, Selbstverachtung, das ganze Programm. Seit einiger Zeit ist er aber clean, lebt ein unspektakuläres, aber geregeltes Leben in Berlin. Da klingelt es an der Tür. Es ist Eddie. Mit ihm hat Michael einst die Drogen genommen. Eigentlich haben sie keinen Kontakt mehr.
Ich habe Probleme, sagte Eddie. Du hast Probleme und kommst damit zu mir? Was soll das, Eddie? Ich weiß, aber irgendwie ist es doch jetzt anders, oder nicht? Guck dir deine Wohnung an. Du bist clean, ich bin clean. Ja, genau wie beim letzten Mal. Das passiert nicht nochmal. Ich verspreche es.
Eddies Problem ist ziemlich schräg. Über eine Verkettung von Umständen kommt es, dass er einem reichen Zahnarzt Teile eines Meteoriten bringen muss. Ansonsten droht reichlich Ärger. Eddie, ein Tu-nicht-gut, zieht diesen Ärger traditionell an. Michael weiß das, aber er hat seinen besten Freund vermisst.
Weißt du noch, als du mal völlig zugedröhnt mit 600 Euro nach Hause gekommen bist und mir erzählt hast, dass du als Model für Vogue engagiert wurdest? Eddie blies eine lange Rauchwolke aus. Ja, sagte er kaum hörbar, die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger hin und her rollend. Heroin-Chick ist wieder in, hast du gesagt.
Jeder kennt so einen Menschen im eigenen Leben. Jemand, der viel redet, ein Schwätzer, bei dem man sich denkt, dass das alles unmöglich stimmen kann. Diese Erfahrung hat Sven Fitzenmeier absolut auf den Kopf getroffen. Wie im echten Leben ist die Freundschaft von Michael und Eddie nicht nur lustig, sondern oft auch schmerzhaft.
Ist aber eine gewisse Grundhaltung, sage ich mal, dass man also einen gewissen melancholischen Blick auf die Dinge hat und so das Lustige und Absurde für mich oft so ein bisschen die Oberfläche ist, aber entweder etwas überspielen will oder halt im Kern negative Gefühle da sind.
Sagt Sven Fitzenmeier. Autobiografisch sei das Buch aber nicht. Nach dem großen Erfolg von Draußen feiern die Leute ist es sein zweiter Roman. Das Schreiben des Nachfolgers sei anders gewesen.
Einfacher als der erste auf jeden Fall. Also ich konnte es dann einfach Vollzeit machen, den zweiten Roman. Das sind schon entspannteres Arbeiten als nebenbei noch Geld verdienen und Studium und alles, und wenn man sich wirklich darauf konzentrieren kann und auch eine gewisse Sicherheiten hat, dass man nicht völlig auf dem Holzweg ist.
Ist er nicht. Schwätzer ist hochunterhaltsam, an vielen Stellen aber eben auch tief traurig. Es gibt Selbstmorde. Es gibt ein Berlin der geschlossenen Clubs. Junge Menschen Ende 20, Anfang 30, die irgendwie nicht weiter wissen.
Michael wollte weinen. Es zu unterdrücken war keine Geste des Stolzes. Das war es vielleicht mal gewesen, als Junge, als das Nichtweinen noch ein Beweis für irgendwas war. Über die Jahre ist es in sein natürliches Verhalten übergegangen. Er nahm es als gegeben an, dass die Offenlegung einer Verletzung falsch ist, so wie es falsch ist, Steine zu essen.
Die Jagd nach den Meteoriten ist ein erzählerisches Gerüst, die Schwätzer nicht braucht. Es ist einen Hauch zu absurd. Es gibt einen Perspektivwechsel in der zweiten Hälfte des Romans, als dann eine weitere Figur aus der Ich-Perspektive erzählt. Stilistisch interessant, aber auch das nicht wirklich nötig. Schwätzer hat ausreichend tolle Figuren und Themen, so dass man gerne dranbleibt.
Schwätzer von Sven Fitzenmeier ist bei Kain und Aber erschienen und kostet 22 Euro. Wer ein Haus baut, denkt meist wohl eher nicht daran, was passiert, wenn man dieses Haus irgendwann nicht mehr braucht. Die Architekten des neuen Studierendenhauses der Technischen Universität Braunschweig haben sich aber genau diese Gedanken gemacht. Schon beim Entwurf haben sie das Lebensende des Gebäudes mit eingeplant. Herausgekommen ist ein filigranes Gebäude aus Stahl, Glas und Holz, in dem die Studierenden zum Beispiel gemeinsam lernen oder sich einfach nur treffen können. Und das Besondere, das Haus kann man theoretisch auch wieder abbauen, ohne es abreißen zu müssen. Stefan Mühlenhoff stellt das mehrfach ausgezeichnete Haus und seine Architekten vor.
Dass drinnen fast alle Plätze belegt sind, sieht man schon von außen. Die Fassade des Studierendenhauses ist voll verglast. Man kann durch das Gebäude von einer auf die andere Seite hindurchsehen. Manche Studierende haben Tische und Stühle nach draußen getragen, sitzen vor dem Haus im Grünen, auf einem der Laubengänge im Obergeschoss oder darunter im Schatten. Was außen ist und was innen, verschwimmt.
Die Idee war im Endeffekt, dass wir das Gebäude eben durch die Nutzer und Nutzerinnen eben zum Leben erwecken. Also dass die Architektur selber so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass man quasi den Rahmen schafft für soziale Interaktionen.
Architekt Gustav Düsing hat das Gebäude gemeinsam mit seinem Kollegen Max Hacke entworfen. Als die TU Braunschweig 2017 einen internen Wettbewerb ausschrieb, waren die beiden dort wissenschaftliche Mitarbeiter. Das Studierendenhaus ist ihr erstes gebautes Projekt.
Wenn man sowas anfängt zu planen, dann hat man natürlich so eine gewisse Vorstellung von Dingen. Und wir haben uns hier so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Deshalb war es so ein bisschen auch so die Frage, braucht es wirklich so einen undefinierten Raum, der eigentlich nichts bereithält außer guter Akustik und einen schönen Blick in die Landschaft.
Das Haus mitten auf dem Campus hat einen quadratischen Grundriss, ein Flachdach und erstreckt sich über zwei Geschosse. Die Laubengänge sind sowohl von innen als auch durch Außentreppen erreichbar. Eingänge an jeder Seite und auf beiden Ebenen sorgen für Durchlässigkeit, sagt Architekt Max Hacke.
Man kann dieses Gebäude von einer Seite durchs andere durchlaufen. Auch deshalb gibt es an jeder Seite des Gebäudes mehrere Eingänge. Und genau das Gleiche gilt für die Treppen. Man kann in jede Richtung nach oben laufen. Und die Idee ist, dass Schnittstellen und Begegnungen zwischen Studierenden möglichst oft passieren.
Der Innenraum ist offen, es gibt keine Wände. Teilweise erstreckt sich der Raum über beide Geschosse. Strukturiert wird er durch Treppen, Geländer und Brücken. Außerdem hängen an mehreren Stellen lange gelbe Vorhänge.
Man kann sich diese Vorhänge halt eben aufziehen und zuziehen und dadurch neue kleine Nischen kreieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie halt eben auch den Effekt, dass sie den Schall schlucken.
Wenn man das wirklich komplett zumacht.
Das Studierendenhaus soll zugleich Lernort und Treffpunkt sein. Im Gegensatz zur Bibliothek sind Gespräche und Gruppenarbeit hier ausdrücklich erwünscht. Die Flexibilität des Gebäudes zeigt sich außerdem in seiner Konstruktion. Die Grundlage bildet ein Gerüst aus stählernen Stützen und Trägern. Nichts wurde verklebt, alles verschraubt. Man könnte das Haus auch wieder abbauen und die Teile anders verwenden.
Es ist ein sehr enges Stützenraster, wo immer die gleichen 10 auf 10 Zentimeter großen Stützen stehen. Und in dieses dreidimensionale Raster werden dann Plattformen und Brücken und Treppen eingehängt. Das ist wie so ein MacLean-Baukasten ist.
Man kann da so weit gehen und darüber nachdenken, wie wäre es, wenn alle Gebäude so gebaut werden, dass Materialien eben in einen zirkulären Kreislauf wieder zurückgeführt werden können. Oder was passiert, wenn man ein ganzes Gebäude woanders hinbringt? Was passiert mit diesem Bau, wenn er plötzlich in einer anderen Stadt steht, an einem anderen Ort, vielleicht mit einem anderen Zweck?
Mit ihrem nachhaltigen Ansatz treffen die beiden Architekten den Zeitgeist. Mehrfach wurden sie für das Studierendenhaus ausgezeichnet, zuletzt mit dem renommierten Mies van der Rohe-Preis der Europäischen Union. Gustav Düsing und Max Hacke haben ein Haus entworfen, das man umbauen, abbauen oder anderswo wieder aufbauen kann. So könnte es am Ende vielleicht länger Bestand haben als manch massives Monument der Vergangenheit.
Mehr zum Studierendenhaus der TU Braunschweig und zu weiteren innovativen Bauprojekten in Norddeutschland können Sie auch bei NDR Kultur das Journal in der ARD Mediathek sehen. In der kommenden halben Stunde geht's in die 80er Jahre, denn die Landesbühne Nord spielt die Musical-Travestie-Komödie Tootsie. Außerdem war unser Reporter bei einem Kindermalkurs für Vierjährige mit dabei. Früh übt sich. Und wir bleiben bei Kunst. Der Kunstverein Hannover zeigt die Werke von zeitgenössischen Künstlern, die ein Stipendium des Vereins bekommen haben. Haben Sie Lust auf einen Ausflug in die 80er Jahre? Mit Schulterpolstern und Fukuhila-Frisuren? Dann sind Sie an der Landesbühne Nord genau richtig. Das Theater hat am Wochenende in Wilhelmshaven die Premiere der Musical-Travestie-Komödie Tootsie gefeiert. In einer Bühnenversion, die 2019 am Broadway uraufgeführt wurde. Darin verkleidet sich ein bislang erfolgloser Schauspieler als Frau und plötzlich geht es mit seiner Karriere steil durch die Decke. Genau wie im Film Tootsie von 1982 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Jutta Pschegoda hat sich das Stück angesehen.
Die Show wird fantastisch und das nur deinetwegen.
Unseretwegen.
All das ist so viel besser geworden, als ich mir vorstellen konnte. Ich liebe dich, Dorothy.
Und ich liebe dich.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Ich bin stets für dich da.
Die beiden Hauptdarstellerinnen sind ineinander verliebt. Dumm nur, dass Julie nicht weiß, dass Dorothy eigentlich ein Mann ist. Damit ist das Chaos in diesem turbulenten, temporeichen Musical, das auf dem Broadway in New York spielt, perfekt. Aus dem Schauspieler Michael Dorsey ist Dorothy Michaels geworden. Rollentausch mit Nebenwirkungen. Denn diese Dorothy ist eine Naturgewalt. Eine Frau mittleren Alters, die weiß, was sie will.
Wir kämpfen gegen unsere Ängste an, um durch diese Tür zu treten. Und ich finde, das verdient ein klein wenig Aufmerksamkeit.
Eine Paraderolle für Michael Dorsey, der sich als Dorothy sofort mit dem arroganten Regisseur anlegt. Dieser nennt sie respektlos Tootsie, Schätzchen, sein Sammelbegriff für alle Schauspielerinnen, was Dorothy sich umgehend verbietet.
Kenn ich Sie, Tootsie?
Nicht gut genug, um mich Tootsie zu nennen.
Danke, Tootsie. Next!
Von wegen Next, die Nächste. Dorothy hat die Rolle. Die Produzentin hat sich für sie entschieden. Die Handlung des Musicals weicht deutlich von der Filmvorlage von 1982 mit Schauspieler Dustin Hoffman ab. Dort wurde noch eine Hauptdarstellerin für eine Klinikserie gesucht. Hier ist es dagegen die Amme in Romeo und Julia. Landesbühnenintendant Olaf Strieb führt selbst Regie und auch er hat mit seinem Hauptdarsteller eine perfekte Wahl getroffen.
Femi Güglü, wir kennen uns seit ganz vielen Jahren von den Gandersheimer Domfestspielen. Nicht nur ein Schatz auf der Bühne, sondern ein Schatz hinter der Bühne. Ein Wahnsinns-Musical-Darsteller mit einer Wahnsinns-Stimmbandbreite. Er kann tanzen, singen, spielen. Er ist ein Erzkomödiant und er ist wirklich die Idealbesetzung dafür.
Tootsie ist ein 2,5-stündiger Bilderrausch mit grandioser Musik und jeder Menge Tanz. Nicht nur der Hauptdarsteller ist brillant, auch die Nebenrollen wie etwa Jeff, Michaels Freund und Mitbewohner, ohne seine Ex-Freundin, die glücklose Sally. Sie kommt verkleidet wie einst Madonna in schwarzer Spitze daher. Ausstatterin Cornelia Bray hat ganze Arbeit geleistet. Bei der Bühne, die mit nur wenigen Kulissen New York erscheinen lässt und mit diesen fantastischen Kostümen und Frisuren. Schon die Anproben seien urkomisch für alle gewesen, erzählt sie.
Also wir haben auch geschrien, weil wir dann auch so David Hasselhoff für Arme oder Männer mit Mini-Plie-Perücken oder auch die berühmten Fukuhila-Frisuren anprobiert haben. Also wir lassen da auch irgendwie nichts aus.
New Wave, Joan Collins und Kim Basinger lassen ebenfalls grüßen, sagt sie, und das stimmt. Dieses Musical ist eine Zeitreise in die 80er. Ein Genuss für die Sinne, ein Zurücklehnen in eine Zeit, in der Geschlechterrollen auf den Prüfstand kamen. Es ist verblüffend, wie viele Personen hier auftauchen, sagt Dramaturg Marcel Krohn. Auf der Nebenbühne sei bei den ständigen Kostümwechseln richtig Gedränge.
Ja, es sind wirklich unglaublich viele Figuren, die da von einem doch relativ überschaubaren Ensemble dargestellt werden. Und man hat den Eindruck, da sind vielleicht 40, 50 Menschen auf der Bühne.
Tootsie an der Landesbühne Nord ist ein Muss für alle Musical-Fans. Männer im Fummel gehen immer, sagt Intendant Strieb. Aber hier gibt es wirklich gute Gründe dafür. Denn das Zusehen macht einfach Spaß und gute Laune.
Tootsie kommt ins gesamte Spielgebiet der Landesbühne Nord. Heute wird das Stück in Esens gespielt. Danach, Anfang September, geht's nach Vechta, Norden und Jefern. Wie wohl die Bilder des zweijährigen Picassos aussahen? wie die des vierjährigen Van Goghs. Nicht nur in der Kunstszene sorgt aktuell der kleine Laurent aus Bayern für Aufsehen. Mit gerade mal 2 Jahren malt er Bilder, die für mehrere tausend Euro international verkauft werden. Kunst in ganz jungen Jahren, auch bei der Kunstschule Kunstwerk in Hannover geht das. Ab 4 darf man sich hier künstlerisch verwirklichen. Gino Eckbers berichtet.
Es ist ein heller, lichtdurchfluteter Raum. In der Mitte ein großer Tisch, vor den Fenstern farbbekleckerte Staffeleien. Und gegenüber auf den Regalen steht sie, die Kunst von morgen. Abstrakte Skulpturen aus den unterschiedlichsten Materialien, Bilder aller Kunststile gemalt mit teils vollkommen einzigartigen Techniken. 6 Nachwuchskünstlerinnen und Künstler zwischen 4 und 6 Jahren arbeiten hier heute. Die Projekte völlig unterschiedlich.
Deine Anna und noch andere Sachen.
Ich male was an.
Die Katze mit Pink.
Jetzt habe ich eine rote Nase. Ich blute.
Jeden Dienstag wird in der Kunstschule Kunstwerk in Hannover gewerkelt, gemalt und gekleckert. Hier sollen Kinder Kinder sein, sich ausprobieren, neue Dinge entdecken, findet Geschäftsführerin Katrin Mohr.
Wir der Ansicht sind, dass Kinder auch erstmal bestimmte Dinge kennenlernen müssen, um überhaupt entscheiden zu können, ob sie das gut finden oder nicht. Also, dass die Kinder einfach hier vielen Dingen begegnen das erste Mal. Also, wie schlage ich einen Nagel irgendwo ein oder wie verhält sich Stein im Gegensatz zu Watte? Oder was passiert, wenn ich ganz viel Wasser in die Farbe tue oder ganz wenig? Also es sind einfach so grundsätzliche Erkenntnisse, die sie hier gewinnen.
Das Angebot kommt an, die Wartelisten sind voll. Teilweise müssen Interessierte über ein Jahr auf einen Platz warten. Es sollte mehr solche Angebote geben, finden die Eltern der Kinder.
Ich bin selbst auf dem Dorf groß geworden, wo alle noch eine Werkstatt hatten, wo man sich kreativ ausleben konnte. Das haben wir natürlich in der Stadtwohnung nicht. Dadurch kommen wir hier zur Elke in die Werkstatt und probieren uns da aus.
Man kann einfach irgendwie ausprobieren. Ja, also warum nicht, ne? Also finde ich das wichtig auf jeden Fall.
Weil es ihr Spaß macht zu basteln, überhaupt kreativ zu sein. Sie malt gerne. Wir haben so vieles schon ausprobiert, aber das ist einfach ihr Ding.
In Hannover ist man mit dem freien Kunstkonzept der Schule zufrieden, auch wenn sich die Kunstwerke nicht teuer verkaufen lassen. Aber wenn es nach der Kunstpädagogin Katrin Mohr geht, sollte man das auch gar nicht.
Das ist ja keine Sache, die das Kind bestimmt. Das ist ja einfach eine Sache, wie gehen Erwachsene mit den Dingen um, die Kinder machen. Wir zum Beispiel hier machen keine Ausstellungen mit den Kindersachen und verkaufen die natürlich auch nicht, weil das ist ja auch das Ding der Kinder. Also das ist einfach ihr Eigentum, was sie damit machen wollen, ist ihr Problem. Ja, und es ist manchmal auch gar nicht so wichtig, was hinten bei rauskommt, sondern meistens ist es eher so, wie komme ich da hin? Also was erfahre ich, während ich das mache und nicht, was ist, wenn es fertig ist.
Aber wenn es denn hinterher gefragte Kunstwerke sind? Immerhin hat der 2-jährige Laurent in Bayern laut seinen Eltern ein eigenes Konto, verdient sein eigenes Geld. Fragt man die Eltern in Hannover, steht eine solche Karriere nicht im Vordergrund.
Ich würde da eher damit Zeit lassen, weil es schwer ist, da wieder rauszukommen und andere Wege vielleicht noch einzuschlagen. Ich glaube, mit 2 kann man das noch nicht so ganz selbstbewusst bestimmen, was man machen möchte.
Das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, wenn dem Kind das Spaß macht, ist gut, aber da müssen ja die Eltern ein bisschen zu stark dahinter hängen. Das finde ich nicht ganz so gut. Sagen wir es mal so.
Wenn irgendwo Geld herkommen soll, dann vom Land, findet Katrin Mohr. Laut Landesverband der Kunsthochschulen Niedersachsen befindet sich das Land in Sachen Kunstförderung im Bundesvergleich nämlich auf den untersten Plätzen. Erwachsenen sorgen auf der einen, klebrige Hände und Farbe an praktisch jedem Körperteil auf der anderen Seite. Die Kunststunde ist für die Kinder zu Ende. Zwar haben sie heute keinen Groschen verdient, aber das stört hier wirklich keinen.
Einmal in Ruhe über eine längere Zeit an den eigenen Kunstwerken arbeiten, ohne sich um die Finanzierung von Kost und Logis Gedanken machen zu müssen. Das bietet in Hannover seit mehr als 40 Jahren das Residenzprogramm des Kunstvereins Hannover. Am Ende werden die entstandenen Arbeiten in einer Ausstellung präsentiert. In diesem Jahr sind es gleich 5 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke zeigen. Agnes Bührig hat die aktuelle Schau im Kunstverein gesehen.
Es schwappt, schäumt und dann ist es wieder ganz leise. Über Sand auf dem Boden schlendert das Publikum und lauscht Geräuschen von den Küsten Europas aus 24 Lautsprechern, überall im Raum verteilt. Monatelang hat der gebürtige Lübecker Ole Blank, Jahrgang 1990, den Kontinent umrundet, Töne aufgenommen. Dann hat er dieses Europa zu einem Hörbild verdichtet, das in 24 Minuten einmal entlang dessen Küsten führt.
Ich finde diesen Moment spannend, in dem man Welt so verzerren kann in der Kunst. Oder diese Momente, in denen man eben Dinge nebeneinander stellt, die normalerweise vielleicht nicht nebeneinander stehen können. Oder wie in diesem Raum eben die europäische Kontinentalküste so klein zieht, dass man sie in einem Ausstellungsort innerhalb von einem Raum erfahren kann. Das sind so Spielereien mit Raum und Zeit in diesem Fall, die mich sehr interessieren.
Es ist nicht die einzige Spielerei in der Ausstellung. Tuba Szymczek hat drei riesige schwarze Kreise auf die Wände gemalt. Davor liegen kreidegefüllte bunte Säckchen, mit denen das Publikum auf sie zielen kann und eigene Spuren hinterlassen darf. Katharina Schon erweckt in ihrem Video Eternal Exercise die Kegel einer Kegelbahn zum Leben, hinterfragt das Verhältnis von Mensch und Maschine. Pablo Schlumberger hat großformatig einen Messerwerfer mit den Gelenken einer Gliederpuppe gemalt. Mit fragendem Blick enthüllt er eine Skulptur. Christoph Platz-Gallus, Direktor des Kunstvereins Hannover.
Pablo Schlumberger, der sowohl in Bildhauerei als auch Malerei arbeitet, beschäftigt sich gerne auch mit so etwas abseitigen Figuren oder Konstruktionen von Figuren. Also der Messerwerfer als Schausteller ist ja so eine Art mythische Figur, der so ein bisschen als Klischee existiert. Also es spielt immer mit einem mysteriösen Moment, wer ist das eigentlich und was ist das für ein Charakter?
Lena Marie Emrich, geboren 1991 in Göttingen, wählt den konfrontativen Weg, um etwas vom Gegenüber zu enthüllen. Die Künstlerin, die seit 2 Jahren auch als Bühnenbildnerin für die Schaubühne Berlin arbeitet, hat Stühle entworfen, auf denen, kreisförmig angeordnet, 3 Personen sitzen können. Ungewohnt nah kommt man sich hier. Es sind Gossip Chairs, auf denen wir Klatsch und Tratsch austauschen, uns begegnen können.
Und zwar geht es bei mir darum, dass Gossip immer negativ konnotiert ist. In der Presse zum Beispiel, in der Celebrity Press, ist es meistens so, okay, wer hat was Böses gemacht, wer ist auffällig gewesen. Aber gleichzeitig ist es so, dass früher Gossip wirklich ein Ort des Austausches war und auch ein Raum war, persönlich tiefer zu gehen. Und das Projekt ist darauf angelegt, dass man das wieder wertschätzt und Gossip wieder neu lesen kann.
Sich begegnen, gemeinsam ein Kunstwerk erschaffen, Europas Strände erwandern. In Zeiten des politischen Streits fordert die Ausstellung junger Künstlerinnen und Künstler im Kunstverein Hannover dazu auf, sich wieder mehr auszutauschen, die Abschottung durch die Corona-Zeit spielerisch aufzubrechen. Eine inspirierende Schau für die ganze Familie.
Der Preis des Kunstvereins Hannover. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Kulturspiegel. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch ein bisschen mehr Lust auf Theater, Kunst und Literatur aus Niedersachsen bekommen. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend.